Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Im Studio begrüßt sie Antran. Guten Tag. Die Kitas und Schulen machen vielerorts ab heute wieder auf. Doch Eltern und Personal sehen die Öffnungen mit gemischten Gefühlen angesichts einer steigenden Inzidenz und hoch ansteckender Virusmutationen. Unsere Reporterin hat sich in Kitas in NRW umgehört. So gut wie jede Corona-Neuinfektion in Flensburg weist die britische Mutation B117 auf. So befürchtet es zumindest die Stadt. Trotzdem räumt die Stadt unter erheblichem Personalaufwand ein Protestcamp im Wald. Einzelheiten gleich mit unserem Korrespondenten im Gespräch. Und wegen des andauernden Sexarbeitsverbots in der Pandemie treibt es viele Prostituierte in die Schwarzarbeit. Doch das illegale Geschäft mit dem Sex birgt viele Gefahren. Mehr dazu später. Wer soll da eigentlich noch durchblicken? Länderhoheit gelte bei Schul- und Kita-Öffnungen, so Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem letzten Bund-Länder-Treffen. Das heißt im Umkehrschluss wieder keine einheitlichen Regeln oder gar ein gemeinsamer Plan. Seit heute öffnen in vielen Bundesländern die Kitas wieder teilweise oder gehen zumindest vom Not- in den eingeschränkten Regelbetrieb über. Das soll vor allem Eltern und Kinder entlasten, bringt aber neue Belastungen für das Kita-Personal mit sich. Vivien Leue hat mit beiden Seiten gesprochen.
Heute Morgen vor einer Kita in Düsseldorf. Ein Mädchen, vielleicht 4 Jahre alt, klammert sich an seine Mutter. Daneben, in der offenen Tür, steht eine Erzieherin. Beide, Mutter und Erzieherin, reden ruhig auf das Mädchen ein, aber es möchte sich nicht trennen. Nach 2-monatiger Kita-Pause ist das auch durchaus zu verstehen, sagt Nele Flüchter, eine andere Mutter.
Es gibt auch wirklich viele Kinder, die verunsichert sind.
Nele Flüchter hat auch versucht, ihre Tochter so gut es geht zu Hause zu betreuen.
Wir selber haben halt Urlaub genommen beide, haben beide Corona-Kind-Kranktage genommen. Aber das kann man halt auch nicht ewig so weitermachen. Da fragt dann irgendwann der Arbeitgeber auch, ja, kommst du noch mal irgendwann?
So mussten sie und ihr Mann in den letzten Wochen schon auf eine Art Notbetreuung in der Kita zurückgreifen. In NRW war das zuletzt ohne Nachweis der Systemrelevanz möglich. Seit heute sind nun alle Kinder wieder eingeladen, zurück in die Kindertagesstätten zu kommen. Ähnlich wie Hessen, Schleswig-Holstein, Thüringen oder Baden-Württemberg startet auch NRW in den schrittweisen Regelbetrieb. Andere Bundesländer wie Niedersachsen, Brandenburg, Berlin oder Bremen sind noch zögerlicher. Kitas bleiben vorerst geschlossen oder im Notbetrieb. Die Bedürfnisse von Eltern, Kindern und Kita-Mitarbeitenden in der Pandemie in Einklang zu bringen, es ist ein täglicher Balanceakt. Sümeyye Sögüt ist stellvertretende Leiterin einer Kita in Krefeld. Sie freut sich auf die Kinder, die ab heute wiederkommen, hat aber auch Sorge, wie das jetzt wird mit größeren Gruppen.
Da sind wir schon dem Virus immer wieder ausgesetzt. Ich glaube, das kann man so nicht verhindern.
Zwar dürfen Erzieherinnen und Erzieher bei der Arbeit Maske tragen, viele verzichten aber darauf, weil die Maske eine enge Arbeit mit den kleinen Kindern erschwert.
Es ist tatsächlich schwierig, weil die Kinder auch die Nähe und die Zuwendung von den Erziehern brauchen, weil die Kinder ja auch Angst haben.
Denn auch wenn jetzt der schrittweise Regelbetrieb wieder losgeht, normal ist der Kita-Alltag noch lange nicht. In NRW müssen die einzelnen Gruppen streng getrennt werden, damit sich Corona-Ausbrüche nicht über eine ganze Einrichtung ausbreiten. Das bedeutet auch, dass Geschwisterkinder nur zusammen betreut werden dürfen und dafür zum Teil die Gruppen wechseln müssen.
Sie sind einfach verwirrt, warum sie in eine andere Gruppe gehen müssen, warum sie nicht auf dem Außengelände spielen dürfen mit ihren Freunden. Also die können schon viele Situationen gar nicht nachvollziehen und verstehen.
Diese Trennung der Gruppen sei aber für den Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden aktuell unerlässlich, sagt Katrin Lutkus, Leiterin einer Düsseldorfer Kita.
Das gibt uns ein besseres Gefühl, als wenn wir mischen. Das ist einfach so. Also für unser Sicherheitsgefühl ist das eine gute Sache.
Zuletzt waren die Warnrufe immer lauter geworden, die Kinder in der Pandemie Pandemie nicht zu vergessen. Essener Kinder- und Jugendärzte hatten sich in einem Brandbrief an das Rathaus gewandt und mehr Angebote und Hilfen für Kinder gefordert. Im WDR sagte der Sprecher der Aktion, Kinderarzt Ludwig Kleine-Seuken:
Bei kleineren Kindern sind es mehr die sprachlichen Entwicklungsverzögerungen. Ich sehe motorische Probleme. 4-5-Jährige können nicht auf einem Bein stehen, geschweige denn auf einem Bein hüpfen. Dann werden natürlich immer wieder auch Probleme geschildert, dass die Kinder nicht gut schlafen können, dass die Kinder zu Hause hauen.
Auch die NRW-Sprecherin des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte, Christiane Thiele, bestätigt,
dass wir jetzt aktuell wirklich fast jeden Tag Eltern haben, die klagen, dass ihre Kinder weinerlich sind, wirklich dieses ohne Grund weinen oder dass sie schlecht schlafen.
Vor allem größere Kinder machten sich schon sehr viele Sorgen über Corona und wie es weitergeht.
Die Kleinen, wenn die sich dann treffen können in der Kita, dann vergessen die das auch. Also die kommen dann ins Spiel und dann ist es auch gut.
Gerade deshalb sei die schrittweise Rückkehr in einen Kita-Regelbetrieb wichtig, so Kinderärztin Thiele. Das entlaste Kinder wie Eltern. Und das Kita-Personal? Kita-Leiterin Katrin Lutkus aus Düsseldorf ist hin und her gerissen.
Ich glaube, wir alle kämpfen jetzt gerade so ein bisschen mit dieser Mutation, dass wir da so ein bisschen Sorge vorhaben, weil das ja eben dann auch die Kinder betrifft.
Was wir uns auf jeden Fall wünschen, ist, dass auch wir eine schnellstmögliche Impfung erhalten. Das ist das, was die Erzieher und Erzieherinnen sich wünschen.
Ergänzt Zümeye Sögüt aus Krefeld. Vor der Kita in Düsseldorf hat sich das weinende Mädchen mittlerweile beruhigt. Die Mutter ist mit ihr erstmal wieder nach Hause gefahren.
Gar nicht so einfach, nach 2 Monaten einfach wieder in die Kita gehen zu müssen. Was Eltern, Kinder und Personal über die Kita-Öffnung in NRW denken, berichtete Vivien Leue.
Unsere Experten sagen, rund ein Drittel der Schülerinnen und Schüler eigentlich schon in der Situation sind, dass sie eine Behandlung psychiatrisch oder psychologisch brauchen und auch die übrigen darunter in ihrer Entwicklung stark gehemmt werden.
So Schleswig-Holsteins CDU-Bildungsministerin Karin Prien heute Morgen im Deutschlandfunk. Unter anderem deswegen gehört auch Schleswig-Holstein zu den 10 Bundesländern, die ab heute Kitas und zum Teil Schulen wieder öffnen. Trotz der Nähe zu Dänemark. Trotz stagnierend hoher Inzidenzzahlen und trotz den immer häufiger nachgewiesenen Virusmutationen. Schleswig-Holstein wich bereits mit einem ersten eigenen Stufenplan vom Bundeskurs ab und auch jetzt geht das Land im hohen Norden einen Sonderweg beim Thema Schulöffnung. Wie der aussieht, darüber kann ich jetzt sprechen mit Johannes Kulms, unser Landeskorrespondent in Kiel. Herr Kulms, was macht Schleswig-Holstein anders als die anderen Länder?
Ja, also der Sonderweg, der sieht tatsächlich so aus, dass heute in fast allen Landkreisen und den kreisfreien Städten die Kitas und Grundschulen wieder aufmachen, und zwar für alle Kinder. Also es gibt keinen Wechselunterricht oder keine Wechselbetreuung, wie das zum Beispiel in Bayern oder Baden-Württemberg oder auch Brandenburg der Fall ist. Und Bildungsministerin Karin Prien von der CDU, die wir gerade gehört haben, die begründet das eben mit den gesunkenen Infektionszahlen und damit auch, dass die Kinder eben nicht nur die Schule als Lernort bräuchten, sondern auch wegen der sozialen Kontakte. Die Gewerkschaft GEW, also die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, die hält dieses Vorgehen aber wirklich für verfrüht und auch für verantwortungslos, weil sie eben sagt, dass die ErzieherInnen und die Lehrkräfte viel zu wenig geschützt seien. Aber klar ist auch, in den 3 Landkreisen, wo wir weiterhin sehr hohe Inzidenzen haben, aber auch in den Städten Lübeck und Flensburg, da bleiben die Kitas und Grundschulen auch diese Woche noch zu, also nur im Notbetreuungsmodus, weil man da eben sagt, das wäre tatsächlich jetzt zu unverantwortungslos.
Sie sprechen es an. Nun hat ausgerechnet Schleswig-Holstein mit einem Corona-Hotspot und der dort grassierenden britischen Mutation B117 zu kämpfen, nämlich in Flensburg, wie Sie gesagt haben. Wie ist dort die Lage?
Ja, also wenn wir jetzt auf die Inzidenz gucken in ganz Schleswig-Holstein, die lag heute Morgen bei 50,9, in Flensburg ist sie deutlich höher, nämlich bei 164, also wirklich mehr als 3-mal so hoch. Flensburg gehört damit auch zu den Corona-Hotspots inzwischen in Deutschland und deswegen sind ja am Wochenende auch verschärfte Regeln dort in Kraft getreten. Es gibt jetzt eine nächtliche Ausgangssperre, man darf jetzt auch gar keine Personen aus einem anderen Haushalt treffen tagsüber. Und das große Problem ist in Flensburg tatsächlich, dass die britische Mutante sich sehr weit ausgebreitet hat jetzt schon. Also entsprechend Sprecher der Stadt, mit dem ich eben nochmal telefoniert hatte, der hat gesagt, dass 50% der Corona-Fälle inzwischen auf diese Mutante zurückzuführen sind, aber dass man eigentlich sagen kann, bei fast allen neu gemeldeten Fällen ist es diese britische Virusvariante. In Dänemark hatte die sich ja in den letzten Monaten auch sehr stark ausgebreitet, deswegen war man hier auch ein bisschen aufgeschreckt, aber da sind die Zahlen inzwischen sehr stark zurückgegangen von Neuinfektionen und Dänemark hat von sich aus jetzt aber in den letzten Tagen reagiert und viele Grenzübergänge zur Bundesrepublik geschlossen, weil eben in Flensburg sich die britische Mutante so stark ausbreitet.
Aber nicht nur das Thema Corona beschäftigt Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange von der SPD, auch eine Räumung eines besetzten Waldstücks. Was ist da los?
Ja, genau. Das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen seltsam, aber da gibt es wirklich einen direkten Zusammenhang zum Coronavirus bzw. der britischen Mutante. Also es gibt eine Fläche nahe des Hauptbahnhofs, wo eben zwei Flensburger Unternehmer ein Hotel und ein Parkhaus errichten wollen. Sie haben dafür auch eine Baugenehmigung. Aber es gibt eben in der Bevölkerung sehr viel Widerstand gegen dieses Projekt, weil eben Dutzende Bäume gefällt werden müssen. Und im Oktober hat eine Gruppe eben von Aktivistinnen den Bahnhofswald besetzt. Ich war letzte Woche auch dort, habe mir das angeschaut. Das war letzten Mittwoch, zum Zeitpunkt, wo die Lage eigentlich relativ entspannt aussah. Gibt es ein knappes Dutzend Baumhäuser oben und die Leute auch eigentlich so gut es geht eher locker drauf. Man hat auch nicht mehr so richtig mit einer Räumung gerechnet, weil es natürlich doch relativ aberwitzig wirkt, in einer Stadt wie Flensburg mit dem Coronavirus derzeit so eine Räumung zu machen. Das hatte da auch die Oberbürgermeisterin Simone Lange durchblicken lassen, dass man davon absieht. Aber dann haben sich tatsächlich am letzten Freitag wirklich die Ereignisse überschlagen. Da waren eigentlich alle überrascht. Die Stadt und die Polizei sagten auch, dass sie ahnungslos waren, weil nämlich der Investor, die Investoren haben einen privaten Sicherheitsdienst geschickt und Leute mit Motorsägen und die haben dann da einfach angefangen, Bäume zu fällen und das hat dann doch sehr, sehr schnell die Lage sehr hochkochen lassen. Dann gab es zwischendurch ein Gespräch zwischen der Flensburger Oberbürgermeisterin, der Polizei und jemanden von den WaldbesetzerInnen. Da schien es dann am Freitag so, als wenn es sich alles ein bisschen beruhigt, aber dann wurden jetzt am Wochenende wieder die Räumungsarbeiten aufgenommen, aber dann durch die Polizei und jetzt ist eigentlich das passiert, was man unbedingt vermeiden wollte. Es gab wirklich Dutzende Polizeikräfte, aber auch Demonstrierende in den letzten Tagen, die sich dort gegenüberstanden und weiterhin gegenüberstehen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal banal, aber ist natürlich in Zeiten von Corona in so einer Stadt wie Flensburg ein absolutes Problem, wenn man jetzt die Ausbreitung der britischen Corona-Mutante eindämmen möchte.
Das klingt nach einem diffusen Geschehen. Können wir hier das nächste Superspreader-Event beobachten?
Das ist noch nicht ganz klar tatsächlich, sagt die Stadt, ob sich da Leute infiziert haben und wenn ja, wie viele. Aber wie gesagt, es ist eine Situation eingetreten, die, glaube ich, keiner wollte. Vor allem mit Blick auf das Projekt ist es sehr schwierig, weil es ein sehr umstrittenes Projekt ist. Man kann nur sagen, eigentlich haben es alle verloren, die Stadt Flensburg, die Polizei, die demonstrieren, aber auch die Investoren. Und es ist wirklich, glaube ich, schwierig, da einfach in den nächsten Monaten wieder sowas wie Frieden in der Stadtgesellschaft herzustellen. Vor allem nach den letzten Tagen, weil es so hochgekocht ist. Aber ich glaube, viele werden sich halt auch sagen, Moment, wir dürfen nachts nicht mehr raus, wir dürfen keinen mehr treffen und jetzt gibt es da solche Vorgänge, das passt irgendwie hinten und vorne nicht zusammen, deswegen ist es da oben doch ziemlich eingeschlagen.
In Flensburg verbreitet sich rasend schnell die britische Virusmutation. Die Stadt reagiert mit Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen und sorgt gleichzeitig mit der Räumung eines Protestcamps für ein womöglich neues Superspreader-Event. Darüber gesprochen habe ich mit unserem Korrespondenten Johannes Kulms. Vielen Dank. Maske tragen, Hygienemaßnahmen beachten, Abstand halten. Diese Regeln kennen wir mittlerweile alle aus dem FF. Aber was ist, wenn Nähe zum Beruf gehört? Nirgends kommt man sich wohl so nah, zumindest körperlich, wie beim Sex. So überrascht es kaum, dass Prostitution während der Corona-Pandemie verboten bleibt. Nicht ohne finanzielle Auswirkungen für SexarbeiterInnen und Laufhäuser. Deutschlands größtes Bordell zum Beispiel, das Pascha in Köln, musste im September Insolvenz anmelden. Mitte Oktober durfte es unter strengen Hygienevorschriften wieder öffnen, nur um im November wieder schließen zu müssen. Ein Ende bleibt offen. Es gibt in Deutschland etwa 33.000 behördlich registrierte Prostituierte. Hilfsorganisationen schätzen sogar, dass es insgesamt 200.000 bis 400.000 sind. Nun kommt hinzu, dass durch das anhaltende Prostitutionsverbot der Schwarzmarkt explodiert, mit zum Teil dramatischen Folgen für die Prostituierten, wie Anja Nils berichtet.
Luisa ist erst nächste Woche wieder in Berlin. Im Moment arbeitet sie in der Schweiz. Zwar ist die Prostitution dort zurzeit wegen Corona genauso verboten wie in Deutschland, dennoch besucht Luisa ganz regelmäßig ihre Stammkunden in halb Europa. Als Sexworkerin ist die Mitdreißigerin jetzt besser gebucht denn je.
Die Leute sind alleine und das ist vielleicht auch so für mich eigentlich ein Plus, dass sie mich dann mehr buchen, wie sie es vielleicht davor getan hätten.
Das Geschäft mit der käuflichen Liebe boomt, bestätigt auch Aurel Marx, der in Berlin zwei Bordelle betreibt. Wie alle anderen musste er seine Häuser wegen des Lockdowns schließen. Aber Nachfrage schafft Angebot und die Nachfrage sei da. Das zeige ihm jeden Tag ein Blick auf sein Handy.
Die kümmern sich absolut null um Corona. Wenn ich hier einfach nur mal so die ersten Zeilen der Anfragen... Hallo, ist Antonia da? Hallo Paris? Hallo Mira? Gibt es gerade freie Termine? Kannst du mich in Weißensee besuchen? Hallo, do you have some girls free now? Hat Sarah heute noch Zeit? 2035 unbeantwortete Nachrichten nur auf meinem WhatsApp-Portal.
Und für diese enorme Nachfrage gäbe es auch ein Angebot. Wegen der durch die Corona-Maßnahmen verursachte wirtschaftliche Not gäbe es mehr Wieder- und Seiteneinsteiger als je zuvor, sagt der parteilose Berliner Abgeordnete Marcel Lute.
Sie haben diejenigen, die vielleicht mal irgendwann mit dem Gedanken gespielt haben, sich zu prostituieren, oder die vielleicht mal irgendwann in der Prostitution tätig waren, die längst anderen Tätigkeiten nachgehen, die jetzt kein Geld bekommen und die eben halt über Weihnachten da auch saßen und keine Novemberhilfe bekommen hatten für ihre Selbstständigkeit in irgendeinem Bereich, die auch keinen Anspruch haben auf Hartz IV oder auf sonst irgendetwas.
Und um käuflichen Sex anzubieten, finde sich immer ein Plätzchen, sagt Aurel Marx. Corona habe die Situation diesbezüglich sogar noch erleichtert.
Das findet alles irgendwo im Privaten, in irgendwelchen Wohnungen, in irgendwelchen Hinterzimmern, in irgendwelchen Hotels, denen es halt wirtschaftlich auch nicht gut geht, die sich über jeden Euro freuen. Da findet es statt.
Aurel Marx hat als legaler, steuern zahlender Unternehmer Corona-Hilfen bekommen. Die Frauen bei ihm arbeiten selbstständig. Seit 2002 haben Prostituierte die Möglichkeit, sich gesetzlich sozial versichern zu können. 2017 trat das Prostituierten-Schutzgesetz in Kraft, wonach sie sich bei ihren Kommunen registrieren und regelmäßig gesundheitlich beraten lassen müssen. Einige haben deshalb ebenfalls Corona-Hilfen bekommen. Andere, wie Luisa, arbeiten trotzdem weiter, weil das Geld sonst nicht reicht. Wieder andere arbeiten, weil sie keine andere Chance haben. Das betrifft besonders die Frauen aus Rumänien oder Bulgarien, die nie registriert waren, die Mehrheit der Prostituierten. In Berlin waren sie vor Corona vor allem am Straßenstrich an der Kurfürstenstraße unterwegs. Hier kontrolliert die Polizei jetzt regelmäßig. Aber die Zuhälter- und Menschenhändlerbanden sorgen dennoch dafür, dass das Geschäft läuft, so Marcel Lute. Die organisierte Kriminalität habe massiv zugenommen.
Sie haben nach wie vor die Möglichkeit, selbstverständlich quasi online Prostituierte zu bestellen. Und wenn man sich die einschlägigen Seiten dazu anschaut, dann ist das eben halt im Wesentlichen Bulgarien, Rumänien, die zu Dumpingpreisen und selbstverständlich eben halt auch nach wie vor ohne Kondom angeboten werden. Und das führt genau dazu, dass die Prostituierten keinerlei Schutz haben, weder ein finanziellen Anspruch durchsetzen können, noch vor Gewalt geschützt sind.
Luisa kann das bestätigen. Sie macht ihren Job zwar selbstbestimmt, aber wegen der Corona-Bestimmungen nun eben illegal und ohne den Schutz eines Bordells. Damit ist sie erpressbar und hat keine Möglichkeit mehr, zum Beispiel die Polizei um Hilfe zu bitten.
Die Leute versuchen, dich über den Tisch zu ziehen, weniger zu zahlen, man lässt sich viel mehr gefallen. Oder auch allgemein, wenn jetzt jemand irgendwelche Pädophilen-Spiele haben will und ich soll jetzt ein Baby spielen mit einem Schnuller im Mund, dann würde ich im Normalfall die Polizei anrufen und würde sagen, wir haben einen Gefallenverzug. Es gibt Kolleginnen, die mussten sich Kinderpornos ansehen.
Dennoch bleibt die Prostitution verboten. Viel zu gefährlich, sagt der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach.
Während die Corona-Pandemie stattfindet, ist Prostitution also schlicht und ergreifend lebensgefährlich, und zwar sowohl für die Freier wie auch für die Prostituierten. Wir können doch die Sicherheitsabstände, die Hygienevorkehrungen in keiner Weise kontrollieren.
Doch, sagen Sexarbeiterinnen und Bordellbetreiber. Das Ansteckungsrisiko in einem hygienisch einwandfrei geführten Bordell sei nicht höher als bei anderen körpernahen Dienstleistungen. Sogar eine Nachverfolgung sei möglich, weil im Bordell- oder Escort-Service jeder Kunde Name und Adresse hinterlasse. Gefährlich sei Prostitution vor allem in der Illegalität und die mühsam errungenen Verbesserungen durch das Prostituierte Schutzgesetz seien nun verspielt, so Marx.
Und jetzt arbeiten die Frauen sozusagen ohne die nützliche Infrastruktur, ohne Schutz, ohne Hygiene, ohne alles.
Über das älteste Gewerbe der Welt in der Pandemie und die Flucht der Prostituierten in die Schwarzarbeit berichtete Anja Nils aus Berlin. Und damit verabschiede ich mich hier mit Deutschland heute. Mein Name ist Antran. Ich danke fürs Zuhören und Ihr Interesse. Haben Sie noch einen schönen Tag.